Ja, und ich glaube, es muss auch zur Person passen, ja, dass man auch sich wirklich wohlfühlt mit der Aufgabe. Dass man auch so eine, wie auch, was man früher vielleicht im Beruf gemacht hat, dass man ganz viel Leidenschaft und Ehrgeiz reingeht, dass man das auch im Alter beibehält, auch bei Ehrenämtern. Wenn man es macht, dann sollte man es auch wirklich mit Leidenschaft machen und auch mit Ambition.
Herzlich willkommen bei einer neuen Episode von Gelassen älter werden, der 60-plus-Podcast mit Bertram Kasper. In diesem Podcast geht es darum, über alles zu sprechen, was mit dem Älterwerden zusammenhängt. Es geht um Motivation und Inspiration, um Bildung und natürlich um Unterhaltung. Unter dem Motto Gelassen leben soll ein Anfang gemacht werden, um eine Pro-Aging-Kultur in unserer Gesellschaft zu etablieren. Lassen Sie sich inspirieren und werden Sie so entspannt älter. Also dann, lehnen Sie sich zurück und genießen Sie unseren Podcast.
Ja, herzlich willkommen zu einer weiteren Folge über den SES. Wir hatten ja vor 3 Wochen schon mit Bettina Hartmann, der stellvertretenden Geschäftsführer, über den Senior Experten Service gesprochen. Dort war angekündigt, dass es heute mit Klaus Gengenbach, einem ehemaligen Tourismusmanager, in die konkrete praktische Erfahrung geht. Er hat nämlich inzwischen mehrere Länder, unter anderem Indonesien, Laos, Madagaskar, Marokko, die Mongolei, die Ukraine, als Senior-Experte bereist und dort Einsätze gehabt. Sie können also sicher sein, heute wird es ein ganz spannendes Gespräch, ein Gespräch, was um konkrete Erfahrungen und Erlebnisse geht. Und ich sage herzlich willkommen, Klaus Gengenbach.
Ja, danke schön, Herr Kasper.
Ich freue mich, dass Sie hier sind. Und bin gespannt, was Sie zu berichten haben. Vielleicht fangen wir einfach mal damit an. Wie sind Sie denn überhaupt auf den SES aufmerksam geworden? Und was war damals Ihre Motivation, sich dann tatsächlich auf den Weg zu machen?
Ja, bei meiner Geschichte ist es so gelaufen. Ich war mehr als 40 Jahre in der Touristik tätig und bin dann aus dem aktiven Berufsleben ausgeschieden. Und dann kommt die Frage, was mache ich jetzt Sinnvolles? Und wie kann ich meine Erfahrung und mein Wissen noch irgendwie einbringen. Für mich war klar, ich wollte nicht nur Freizeitaktivitäten absolvieren, sondern ich wollte schon noch irgendwas Bedeutendes machen und auch eine Herausforderung suchen. Und wie so oft ist im Leben, meine Frau hat dann auch natürlich bei der Recherche mich unterstützt und kam auf den SES. Mhm. Parallel waren auch 2 ehemalige Kollegen aus der Touristik mit mir im Gespräch und erwähnten nebenbei den SES. Und da wurde ich natürlich neugierig. Und die haben mich dann auch nochmal überzeugt, dass das für mich eine sinnvolle Beschäftigung wäre. Mhm. Ja, und so kam es dann, dass ich mich beim SES vorgestellt habe. Da gab es ein Interview und schon kurz danach wurde ich zu einem Vorbereitungsseminar nach Bonn eingeladen.
Mhm. Können Sie sich...
Und dann auch gleich schon ein paar Monate später kam der erste Einsatz dann in die Ukraine.
Mhm. Genau, das war Ihr erster Einsatz sozusagen, gell?
Genau.
Ja. Können Sie vielleicht nochmal sagen, weil darum ging es auch in dem Gespräch mit der Frau Hartmann, dass es eben dieses Einführungsvorbereitungsseminar gibt. Wie war das für Sie? Hat Sie das bestärkt? Hat es neue Fragen aufgeworfen? Hat es Sicherheit gegeben? Wie würden Sie sagen, wie war das für Sie, dieses Seminar?
Ja, ich finde es sehr gut und sinnvoll, weil man natürlich schon, ich hatte jetzt große Erfahrung, was die Touristik angeht und auch den Umgang mit anderen Kulturen, aber man muss ich doch noch, glaube ich, ganz gut vorbereiten, auch so die Erwartungshaltung, was sollte man tun, was sollte man besser nicht tun, was wird von einem erwarten, wie geht man mit vielleicht etwas kritischen Situationen um und vor allem auch die ganzen organisatorischen Fragen, wie wird man betreut, wie ist man abgesichert, wie läuft der Reiseverlauf, wo kann man sich hinwenden, wenn man irgendein Problem hat. Und auch der Austausch eben mit anderen Kollegen, die vor der ähnlichen Aufgabe stehen, da war auch ganz hilfreich, dass man sich da auch nochmal bestätigt fühlt. Und man ist schon ein bisschen neugierig und auch ein bisschen angespannt. Ich glaube, das gehört auch dazu. Aber dieses Seminar halte ich für sehr sinnvoll und es gibt einem zusätzliche Sicherheit.
Mhm. Genau, diese Ordnung, Sicherheit, diese Rahmung, die quasi es braucht, wenn man, ich meine, Sie sind das wahrscheinlich gewohnt gewesen, aber jemand, der nicht so viel reist, auch beruflich, bei dem ist es dann natürlich anders. Dem hilft das total.
Ja, absolut.
Ja. Können Sie sich noch an die Emotionen erinnern, als Sie sich aufgemacht haben in die Ukraine?
Ja, das war schon ein bisschen aufregend, bei aller Reiseerfahrenheit. Vor allem, ich kannte die Stadt überhaupt nicht, wo ich hin soll. Das war die Stadt Rivne mit 250.000 Einwohnern. Ich musste erst mal googeln und mich schlau machen, wo liegt diese Stadt, was hat es mit der Stadt auf sich. Und mir war auch nicht klar, was erwartet mich da richtig. Ein schönes Beispiel, ich wusste auch nicht, wer mich am Flughafen in Lemberg abholen wird. Und da kommt dann schon so ein bisschen Zweifel auf und Unsicherheit. Und man ist doch schon ein bisschen aufgeregt, wie so beim ersten Date. Und dann hat sich alles gelegt, als ich dann die herzlichen Gastgeber am Flughafen erlebt habe und die einen dann wirklich sehr, sehr herzlich willkommen heißen.
Okay. Und erzählen Sie einfach mal ein bisschen, um was ging es in diesem ersten Einsatz?
Ja, bei diesem ersten Einsatz ging es darum, die Stadt Rivne wollte sich einmal eben touristisch neu aufstellen. Die suchten eben auch Anregungen für Stadtmarketing. Also wie kann man die Stadt touristisch eben attraktiver auf dem Markt anbieten? Und ein zweiter Schwerpunkt war die Suche nach Dienstleistern und Auftraggebern aus dem Ausland, die diese Stadt als Standort nehmen für Dienstleistungsangebote. Also für Callcenter oder für andere technische Dienstleistungen, für handwerkliche Arbeiten. Und da gab es eben so eine Gesellschaft, die nannte sich Invest in Rivne und die suchte eben ausländische Firmen, die dort eben auch Arbeitsplätze schaffen wollten oder sollten. Und eben wie man dann das Marketing angeht, wie man eben auch da eben auch Werbung und Marketing für betreibt.
Also wirklich was so ganz Konkretes, um einer Stadt, in dem Fall in der Ukraine, ja, tourismusmäßig auf die Füße zu helfen.
Ja, und dann auch natürlich auch mit den ganzen Vertretern der Stadt, das war der Auftraggeber, war die Stadt Rivne selbst. Und da war es eben auch die Herausforderung, eben auch erstmal mit der Mentalität klarzukommen. Da hatte ich auch viel beigelernt, weil man auch so ein bisschen Vorstand kommt als Deutscher und denkt, jetzt spielen die alle gleich mit. Und da gibt es ein schönes Beispiel. Ich hatte einen Workshop geplant mit Vertretern von der Stadt und von der Regionalverwaltung. Und die sollten natürlich auch bei einem stärkeren Schwächenprofil auch die Schwächen und auch Kritik an ihren Institutionen üben und sollten das auf so schöne PIN-Karten schreiben. Und dann weigerten die sich und wollten das gar nicht aufschreiben. Und ich war völlig verwundert und dachte, na, warum machen die das jetzt nicht? Das war ganz normal. Und dann hat mir der Dolmetscher erklärt, naja, da gibt es Vorbehalte, die haben Angst, dass vielleicht eine Kritik in ihre Personalakte wandert. Und dann haben wir das Ganze umgeredet, okay, dann dauert es eben ein bisschen länger, aber dann sagt es mir verbal, dann schreibe ich es auf eine Karte, ja, und wir pinnen es dann erst an die Wand.
Spannend, ja.
Also es zeigt auch, dass man natürlich auch da auch sich auf ganz neue Herausforderungen einstellen muss.
Genau, da spielt quasi die gesellschaftliche Erfahrung dort eine Rolle und hat eine Auswirkung auf die Menschen dort gehabt.
Ja, genau. Und da muss man denen auch am Anfang auch, ich muss die auch ermutigen, mich auch mehr zu fordern. Und das war dann auch so ein bisschen, ja, Bescheidenheit. Und die waren dann auch, hatten auch großen Respekt und waren dann ein bisschen befangen. Aber das hat sich nach ein paar Tagen gelegt. Und dann hat sich das auch wirklich zu einem sehr guten Verhältnis entwickelt. Und was natürlich besonders schön ist, dass ich heute noch privaten Kontakt habe zu den Auftraggebern. Und dass so eine richtige Freundschaft auch daraus entstanden.
Toll, ja. Das hat auch Frau Hartmann berichtet in dem letzten Podcast zum SES und ich habe einen Freund, der eben auch mit dem SES unterwegs ist und der berichtet das auch, dass sich da wirklich auch dann Beziehungen entwickeln können und Kontakte bleiben.
Ja, und das ist nicht immer so, aber wenn es sich ergibt, ist es eine sehr schöne Erfahrung.
Genau. Ja, und dann sind Sie ja weiter in die Welt gezogen, auch in so Ländern, in denen ich noch nie war. Also zum Beispiel Indonesien, Laos, Madagaskar, Marokko, Mongolei. Da war ich noch nie. Was fällt Ihnen dazu ein, wenn ich diese Länder nenne?
Naja, das vielleicht, um auch zu zeigen, dass man im Alter auch noch Herausforderungen findet. Und selbst ich als gestandener Touristiker, ich war schon in ganz vielen Ländern, klar, berufsbedingt, aber ich wäre nie auf die Idee gekommen, nach Madagaskar zu gehen. Und dank des SES gab es eben diesen ersten Auftrag. Und inzwischen war ich schon dreimal in diesem Land und bin total begeistert und fasziniert von diesem Land. Und ich hatte das überhaupt nicht auf dem Schirm. Das war für mich sowas auch ganz weit weg. Und ich wusste gar nicht, wie vielseitig dieses Land ist, ja, und wie toll die Menschen da auch sein können. Und habe da wirklich sehr, sehr positive Erfahrungen jetzt mitgenommen. Und ermutige auch alle, die sich dafür interessieren, doch mal eine Reise nach Madagaskar zu unternehmen.
Ja, genau. Und Sie haben mir im Vorgespräch auch erzählt, dass auch trotz Corona jetzt dort Kontakte geblieben sind und dass Sie andere Wege gefunden haben, die Menschen dort zu unterstützen.
Ja, man denkt dann immer, ach, Corona beendet jetzt alles, aber das war Gott sei Dank nicht so. Gerade durch den engen Kontakt gibt es eben die Möglichkeit, dass man über Zoom oder irgendwelche Anrufe sich verständigen kann. Ich habe zum Beispiel jetzt in dieser Zeit gab es eine Hilfsaktion von meinem Auftraggeber. Das war eine Reiseagentur in der Hauptstadt von Madagaskar. Und die hatten eine Initiative gegründet, um eben Gemeinden im Süden bei der Dürrekatastrophe zu helfen. Mhm. Und die haben ganz viel Geld gesammelt. Und um dieses Geld einzusammeln, hatten die mich gebeten, den Brief an die möglichen Spender aufzusetzen und den auch in Deutsch zu formulieren. Dann gab es eine TV-Dokumentation über diese Hilfsaktion. Und da habe ich dann auch die deutschen Texte für eben redigiert. Und das ging alles schön im Mailverkehr hin und her. Und das war auch eine ganz spannende Aufgabe und hat mich auch richtig gut beschäftigt.
Toll. Ja, also das heißt, es geht auch anders, wenn schon mal Beziehungen, Kontakte da sind.
Ja, absolut. Und das ist dann sehr hilfreich, weil man kennt dann auch schon sich, man weiß, was der andere für Bedürfnisse hat. Man kann schneller darauf reagieren. Und man kann sich eben auch dank der neuen Medien eben dann auch einfacher darüber austauschen.
Ich frage ja immer gerne meine Gäste und Gästinnen, was ist dann sozusagen in dem jeweiligen Kontext das schönste Erlebnis? Oder vielleicht sind es bei Ihnen auch zwei, drei?
Ja, es gibt mehrere. Also man könnte das Schönste sagen, aber es gibt sehr, sehr, sehr erfreuliche Erlebnisse. Und vielleicht so ein paar Beispiele. Also das war auch gerade Madagaskar. Ich war dort im ersten Jahr und im zweiten Jahr soll ich wieder hinkommen im Monat Januar. Und dann haben die Mitarbeiter von meinem Auftraggeber, haben alle beschlossen, dass die geplante Weihnachtsfeier vom Dezember auf den Januar verlegt wird. Nur damit ich mitfeiern konnte.
Wahnsinn.
Und das ist dann schon, das schmeichelt dann schon einem sehr, sehr, sehr stark, wenn man eben so viel Zuneigung erfährt und auch Bestätigung. Oder ein anderes Beispiel, ich hatte auch einen Auftrag in Indonesien. Da war ich an der Gajah Mada-Universität in Yogyakarta auf Java und solle dort die Dozenten eben trainieren auf touristische Inhalte. Und mein Hauptansprechpartner, auch ein Dozent, gestand mir dann mal nach einigen Tagen, dass er ein sehr kritisches Bild von den Europäern hatte oder eine sehr kritische Meinung. Und dass dank meines Einsatzes er jetzt seine Einstellung geändert hätte.
Toll.
Also das ist dann schon auch bewegend. Und auch in der Ukraine, um auf die zurückzukommen, da war das auch was ganz Besonderes. Da war ich im August in Rivne und da feiern die Ukraine ihren Nationalfeiertag. Und ich war dann der Ehrengast vom Bürgermeister von Rivne beim Staatsakt in der Oper und durfte da zwischen den Ehrengästen sitzen und dieses sehr emotionale Erlebnis mitmachen.
Schön.
Ja. Und vielleicht noch ein Jahr, was würde ich sagen, so ein schönes, für mich auch ein Highlight, worauf ich ganz besonders stolz bin. Zusammen mit der SES-Repräsentantin in Madagaskar ist es mir gelungen, eine deutsche Stiftung davon zu überzeugen, eine Schule für 150 Schüler zu bauen. Diese Schule wurde jetzt im Januar eröffnet und hilft eben auch mit, dass eben Schüler eine ordentliche Ausbildung bekommen.
Ja, die Beispiele zeigen, dass so ja wirklich sie sich als selbstwirksam erleben können oder konnten in diesen Kontexten, dass sie wirklich was bewirken, das, was sich verändert.
Ja, das ist vielleicht das Tolle daran, dass man, vorher denkt man ja an sowas gar nicht. Also ich hätte mir vor ein paar Jahren nicht träumen lassen, dass ich mal mithelfen kann, eine Schule in Madagaskar zu bauen. Aber wenn man dann vor Ort ist, die Dinge sieht und aufgreift, kann man doch einiges bewegen. Und das war natürlich auch ein Glücksfall, aber auch bei den Aufträgen ist es immer so, das sind ja auch oft kleine und mittelständische Betriebe, die sie eben keine teure Beratungsfirma leisten können. Und die schätzt natürlich auch den Beitrag der SES-Experten ganz anders. Und man hat, das ist so ein bisschen auch Hilfe zur Selbsthilfe. Und ich denke schon, dass man da viel bewirken kann.
Gibt es auch so ein ganz schwieriges Erlebnis?
Also ich muss sagen, ich habe jetzt keine schwierigen Erlebnisse bislang gehabt. Vielleicht ein brisantes, das hat aber nichts mit dem SES zu tun. Das war ein Einsatz auf Bali. Da sollte ich eine Hotelfachschule beraten. Und wie man weiß, gibt es ja in Indonesien sehr viele Vulkane. Und es just in dem Moment, als ich auf Bali war, drohte der Mount Ajung auszubrechen. Und dann war man schon ein bisschen beunruhigt, was passiert jetzt. Und dann ist es aber ganz gut, dass der SES eben alle Experten bei der jeweiligen deutschen Botschaft im Land meldet. Mhm. Und dann bekam ich prompt eine SMS von der deutschen Botschaft in Jakarta. Lieber Herr Gengenbach, Sie haben schon gehört, was gerade los ist. Halten Sie sich bereit, es gibt einen Evakuierungsplan. Und wenn es denn mit der Warnstufe weitergeht und es zur Eskalation kommt, geben wir Ihnen Bescheid und dann müssen Sie sich da und dahin wenden. Und dann ist man dann schon etwas beruhigter und Gott sei Dank nach 2-3 Tagen wurde dann alles wieder abgeblasen und dann hat sich auch der Vulkan wieder beruhigt.
Mhm. Genau, das hat Frau Hartmann auch so geschildert in der letzten Episode, dass quasi diese Vorbereitung in dem jeweiligen Land, dann den Regionalbeauftragten dort vor Ort, dass die Meldung bei der Botschaft, also dass auch viel getan wird, um so ein Sicherheitsnetz zu haben, so nenne ich das jetzt mal.
Ja, ich glaube, das ist schon wichtig, auch für ältere Menschen. Jetzt bin ich da vielleicht ein bisschen risikofreudiger oder durch meine Berufstätigkeit kann ich auch mit schwierigen Situationen vielleicht leichter umgehen. Mhm. Aber ich glaube, es ist schon wichtig für Menschen, die da nicht ganz so risikofreudig sind, dass die schon wissen, aha, wenn was passiert, es wird sich um mich gekümmert. Mhm. Man hat auf der einen Seite diesen SES-Repräsentanten, die auch immer Deutsch sprechen. Die sind auch eben telefonisch gut zu erreichen, sind auch oft vor Ort. Und man hat auch, man ist gut versichert und man ist auch bei der deutschen Botschaft gemeldet.
Mhm. Genau, ein wichtiger Punkt, ja. Genau. Was mich nochmal interessiert, ist, wie ist das, wenn Sie immer wieder in den Flieger steigen? Was sagt Ihr Umfeld? Also wie ist die Reaktion da drauf? Denn ich glaube, Sie haben inzwischen 16 SES-Einsätze gemacht.
Ja, genau. Mhm. Naja, das ist schon sehr unterschiedlich. Also da gibt es eben Gleichaltrige, die sagen mir, oh Gott, das wäre mir alles viel zu anstrengend. Wieder andere, die beneiden mich auch ein bisschen und sagen dann aber auch, oh, ich traue mich nicht, für mehrere Wochen ins Ausland zu gehen. Und ein paar wenige, die fragen mich dann auch direkt, Mensch, wie kann ich denn auch SES-Experte werden? Mhm. Und die ermutige ich dann auch und sage, ja, du bist auch geeignet dafür, dann melde ich doch beim SES und empfehle die gerne weiter.
Mhm. Was sind aus Ihrer Sicht, weil da leiten Sie quasi auch zum nächsten Aspekt über, was sind die aus Ihrer Sicht die Voraussetzungen oder das, was sozusagen hilft, sich gut auf so einen Einsatz beim SES einzulassen, beziehungsweise auch, wie kann ich mich vorbereiten auf den Einsatz?
Naja, ich glaube, man sollte schon sich selbstkritisch fragen, bin ich denn bereit für eine ehrenamtliche Tätigkeit? Welche Stärken habe ich? Wie kann ich die einbringen? Ja, und ist man auch bereit, für eine längere Zeit auf seine persönliche Komfortzone zu verzichten? Mhm. Ja, und dann auch, was ich vorher sagte, so ein Rest an Unsicherheit bleibt ja auch immer. Geht man damit um oder will man damit umgehen? Und ist man auch offen für neue Erfahrungen? Mhm. Und wenn man das alles positiv beantwortet, dann kann diese Aufgabe sehr bereichernd sein. Und Sie sagten auch noch oder fragten noch, wie man sich vorbereitet. Man sollte sich schon auch mit Land und Leuten vorab beschäftigen. Also ich lese dann immer ganz viel, auch über das jeweilige Land, wenn ich es noch nicht kenne. Was auch immer sehr hilfreich ist, wenn man eben SES-Kollegen fragen kann, die schon dort waren. Was hast du erlebt? Was kannst du mir für Tipps geben? Oder ich frage auch dann Freunde und Bekannte im eigenen Umfeld, die das Land kennen. Was hast du dort erlebt? Was soll man machen? Was macht man besser nicht? Mhm. Und das ist ganz hilfreich. Und der SES hilft da auch eben auch in der Vermittlung von Kollegen, die schon dort waren, dass man die kontaktieren kann.
Wie ist überhaupt das, wo Sie SES-Kollegen sagen, wie ist überhaupt der Kontakt unter den SES-Kollegen? Sind Sie vernetzt? Wie können sich unsere Hörerinnen das vorstellen?
Ja, das ist einmal, gibt es immer auch einen Erfahrungsaustausch. Leider Corona-bedingt eben jetzt nur virtuell, aber sonst gibt es eben auch so Regionaltreffen. Oder auch mal, dass man sich jährlich zu einer großen Versammlung trifft. Und man kann auch immer mit anderen Kollegen sich austauschen. Es gibt auch so eine Art Stammtisch hier in Berlin zum Beispiel, wo immer in unregelmäßigen Abständen trifft man sich und tauscht eben auch die Erfahrung aus. Und manchmal passiert es auch, dass eben ein oder zwei SS-Kollegen parallel im selben Gebiet unterwegs sind und dann kann man sich auch mit denen zusammensetzen.
Mhm. Mhm. Also entsteht auch quasi darüber hinaus oder kann entstehen auch nochmal Kontakt, Netzwerk, gerade wenn man vielleicht auch in der größeren Stadt wohnt, wo andere SES-Kollegen sind, da gibt es Möglichkeiten. Also über
genau, ja, auch da und da ist immer ganz reger Austausch oder dass auch da wieder, wie auch vorher schon angedeutet, auch da können neue Freundschaften entstehen und neue Kontakte und das ist ja auch eine Erweiterung des Netzwerks.
Genau. Ja, mich würde noch mal interessieren, weil Sie haben das so eindrücklich geschildert im Vorgespräch, auf Pritschen schlafen, fremdes Essen bekommen. Wie ist es damit?
Ja, das ist, glaube ich, ist auch für viele, die sich scheuen, sowas zu machen, sagen, ah, was kommt da auf mich zu und wie ist das? Und das sind natürlich nicht, man hat so einen gewissen Komfortlevel, wenn man auch älter ist, und den gibt man ungern auf. Und bei diesen Einsätzen muss man schon auch sagen, dass es eben da, dass es ein bisschen einfacher zugeht. Zum Beispiel in der Mongolei, da war ich eben in einem Gärcamp, das sind diese Zeltcamps, die typischen untergebracht. Und da zieht es halt mal durch die Fugen. Ja? Und dann hat es eben nachts nur 8 Grad und dann ist es leicht fröstelig im Bett. Zum Duschen muss man über den Hof gehen, ja, und zur Toilette. Mhm. In der Woche gibt es vielleicht nur einmal richtig warm Wasser, nicht mal heiß, sondern nur lauwarm. Und dann muss man abends auch vielleicht mal kalt duschen. Also das sind schon manchmal auch abenteuerliche Voraussetzungen, aber die machen es ja auch interessant und spannend. Und das muss man schon auch mal wegstecken können. Aber meine Erfahrung ist, mir macht es immer viel Spaß, auch sowas mal zu erleben. Und man ist dann hinterher auch viel dankbarer für den Komfort, den man wieder zu Hause hat.
Mhm. Stimmt, das ist so eine Erfahrung, die ich auch gemacht habe, wenn ich mal auf einer Almhütte ohne Wasser und Strom übernachtet habe. Ein paar Tage, wie sehr man den Komfort dann wieder genießen kann und schätzt.
Ja, und, genau, und dass man auch mal auch sich was traut und sagt, ja, und sagt, das ist ja alles eben machbar. Das ist ja immer so, das ist schon, sind ja keine Extrembedingungen. Mhm. Aber man muss sich schon ein bisschen zurücknehmen und auch eben auch Verständnis aufbringen für die Gegebenheiten vor Ort. Das sind ja oft Entwicklungsländer. Und da geht es eben nicht in den hohen Standard von Komfort wie bei uns. Mhm. Aber das wird auch ausgewogen und das ist, glaube ich, auch wichtig, dass man sich aufgehoben fühlt. Und jetzt habe ich immer sehr gute Erfahrungen mit den Gastgebern oder jeweiligen Auftraggebern gemacht. Und dieser menschliche Kontakt und dieses Dasein und sich kümmern gleicht auch vieles aus.
Mhm. Genau. Und haben Sie eine nächste Reise geplant, jetzt mal ganz unabhängig von Corona? Das geht ja jetzt wahrscheinlich schwieriger, oder das hat auch Frau Hartmann erzählt.
Ja, leider, aber ich warte jetzt natürlich auch, sobald die Reisen wieder möglich sind und die Voraussetzungen gegeben sind, warte ich eben auf einen Folgeeinsatz wieder nach Madagaskar. Mhm. Und zumindest gehe ich davon aus, dass es vielleicht im Januar, Februar nächsten Jahres dann klappen könnte. Und es gab auch noch eine Anfrage für die Mongolei. Und da muss man jetzt sehen, ob das noch aktuell ist und ob man da auch dann wieder hinreisen kann. Hm, aber ich sitze sozusagen schon auf gepackten Koffern. Ja. Und wenn es dann wieder losgeht, bin ich gerne bereit, da auch mich wieder einzubringen.
Hm, Wahnsinn, ja. Darf ich fragen, wie alt Sie sind, Herr Gengenbach?
Ja, ich bin 68.
68, ja, Wahnsinn. Hm, klasse.
Ja, ja, aber fühle mich ja auch nicht so. Man sagt das ja immer so gerne. Ich glaube, wichtig ist, dass man so ein bisschen, aber sie sagt, man fragt dann auch, was man mitbringen muss, dass man Fachwissen hat und dass man ein paar Fremdsprachen kann. Ich glaube, das ist eigentlich ganz selbstverständlich. Aber man muss auch ein bisschen Neugier noch mitbringen, ja, und auch Empathie. Wir hatten es gerade vom Komfort, da muss man auch flexibel sein und auch Toleranz, finde ich ganz wichtig.
Mhm. Genau, ja. Ja. Und Der Podcast, den ich mache, der geht ja um gelassen älter werden. Wenn Sie jetzt mal nehmen sozusagen Ihr Älterwerden-Prozess und die Zeit beim SES, so wie ist da der Zusammenhang? Welche Auswirkungen hat es auf Ihr eigenes Älterwerden?
Also ich denke schon, dass es eine gute Möglichkeit ist, auch eine Chance, kann man wirklich so sagen, sich eben wieder mit neuen Dingen zu beschäftigen. Und das ist ja auch das Spannende, wenn man eben so eine Aufgabe hat, dann muss man sich schon nicht um andere Sachen kümmern, die vielleicht gar nicht so wichtig sind, oder man geht nicht jedem Wehwehchen hinterher und ist einfach anders gefordert. Und das hält einen schon frisch, weil man ja auch, wir hatten es vorher, man muss sich vorbereiten, man muss sich Gedanken machen, man ist gefordert. Das sind immer wieder neue Aufgaben. Und man muss auch, das ist auch eine neue Erfahrung für mich gewesen, man muss auch mit ganz neuen Herausforderungen umgehen. Also ein schönes Beispiel bei dieser Universität in Yogyakarta war ganz klar, ich soll die Professoren und die Dozenten trainieren. Und dann kamen die ganz spontan auf mich zu, ich war kaum einen Tag da, sagten die, ach, das ist so spannend, was ich erzähle, ich soll doch eine Vorlesung für 100 Studenten halten. Ja, auf Englisch. Und dann dachte ich, naja, das ist jetzt ein bisschen kurz, aber ich hatte ja wenig Vorlaufzeit. Also okay, was mache ich denn jetzt? Soll ich es ablehnen oder soll ich mich jetzt stur stellen? Na, nee, komm, lass die jetzt nicht hängen. Okay, gib mir ein bisschen Zeit, ich muss mich vorbereiten. Habe dann eben auch aus meiner Routine heraus, das Thema war mir auch natürlich bekannt, habe ich dann eben eine Vorlesung vorbereitet und habe dann eben bei 90% Luftfeuchtigkeit, ohne Klimaanlage und über 30 Grad schwitzend und Wahnsinn. Ohne Mikrofon eben deine Vorlesung über 1,5 Stunden gehalten.
Wahnsinn.
So, das ist so ein Beispiel, oder dass man dann auch eben auch, auch oft diese Aufträge, die steht auf dem Papier, sind kurz beschrieben, aber vor Ort sieht es dann immer ein bisschen anders aus. Ja, und dann muss man sich eben auch da wieder neu drauf einstellen. Oder auf Madagaskar wurde ich gebeten, eine Diskussion zu führen mit Touristikern und mit Studenten, ja, zum Thema, wie kann man den Tourismus nach Madagaskar fördern. Und das Ganze wurde organisiert vom Goethe-Institut Madagaskar. Und sowas macht auch immer auch Spaß. Das sind auch so Dinge, die über den Tellerrand hinausgehen.
Genau. Also, und das hört sich ja so an, dass das ganz viel zum Jungbleiben beiträgt.
Ja, also ich empfinde es schon so, dass man sagt, man fühlt sich auch, man fühlt sich schon gebraucht, ja, man ist gefragt und man bekommt auch eine hohe Wertschätzung. Und das ist schon gut fürs Selbstwertgefühl.
Ja. Genau, und was vielleicht auch einige Hörerinnen interessiert, wie reagiert Ihre Frau, Ihre Familie, wenn Sie dauernd auf Achse sind sozusagen?
Ja, da bin ich ganz glücklich, dass ich eine sehr tolerante Frau habe, die mich auch ermutigt hat, diese Aufgabe beim SES anzunehmen, die mich auch kennt und die auch weiß, dass ich früher schon viel unterwegs war. Und für mich war es auch nie beschwerlich, auf Dienstreisen zu gehen. Ja, ich fand es immer spannend und habe das nie als Last empfunden. Und das ist auch mal ganz gut manchmal für eine Beziehung, wenn man dann wieder mal ein bisschen Distanz hat und wieder zurückkommt. Und da bin ich ganz froh drüber, dass sie das auch unterstützt.
Genau, das ist toll. Ich glaube, bei uns wäre das eher umgekehrt. Ich glaube, meine Frau würde sich eher beim SES engagieren und ich würde dann warten, bis sie wiederkommt.
Ja, da hätten Sie die Chance, vielleicht nachzukommen.
Genau. Ja, genau. Das bringt mich noch auf eine andere Frage. Verlängert man privat, auf privater Basis manchmal noch einfach so einen SES-Einsatz, um noch was anderes
zu machen? Ja, gerade da ich ja in dem Bereich Touristik arbeite, macht es schon immer Sinn, eben auch noch Aufenthalte dran zu hängen, um eben auch noch ein bisschen mehr über das Land zu erfahren. Und da es ja meist Touristikanbieter sind, haben die auch ganz andere Möglichkeiten, einem das Land zu zeigen. Und das halte ich schon für sinnvoll. Das ist leider ein bisschen eingegrenzt, was die Dauer angeht, aber das macht auf alle Fälle Sinn und es bringt ja auch wieder ein bisschen Umsatz in die Kassen der etwas gebeutelten Länder und macht schon Sinn. Und ja, stärkt auch die Beziehung zu dem Land.
Genau, ja. Ja, und der Nachbar und Freund von mir, der selber ja mit dem SES auch unterwegs ist, und Frau Hartmann haben das auch gesagt, dass im Grunde durch den Einsatz ich nochmal viel näher an den Menschen in dem Land und an den Fragestellungen, an das, was die Menschen bewegt, was sie drückt, viel näher dran bin und das Land sozusagen sehr authentisch kennenlerne.
Ja, das kann ich nur bestätigen und das ist auch ein ganz wichtiger Punkt. Und da muss ich zugeben, selbst ich als Touristiker habe diese Tiefe so in meiner Zeit im Berufsleben gar nicht erlebt, weil man sich ganz intensiv mit Land und Leuten auseinandersetzt. Man bekommt viel mehr mit über die wirklich Problemsituation, auch über die Alltagssituation. Ja, man kommt den Menschen da sehr nahe und bekommt sehr viel mit. Oder ein schönes Beispiel, bei meinem ersten Einsatz in der Ukraine hatte ich einen Dolmetscher. Ja, da ich nicht Ukrainisch spreche, hat er eben mein Englisch in Ukrainisch übersetzt und die Antworten der Auftraggeber wieder von Ukrainisch in Englisch. Und dann nach Dienstschluss hatten wir immer noch Zeit und habe ihn immer auf ein Bier noch eingeladen und da haben wir zusammengesetzt und dann kam raus, dass er eben auch Militärwissenschaft studiert hat und ganz großer Experte über das Militärwesen in der Ukraine war. Ja, und dann eben auch mir Dinge erzählt hat, von denen ich noch nie gehört hatte, und mir ganz viel Einblick auch gegeben hat in die Politik von der Ukraine, ja, wie er die Dinge sieht, wie das Militär aufgestellt ist, wie die Ukraine auch mit dem Konflikt umgeht. Also das waren ganz spannende Gespräche und da habe ich sehr viel mitgenommen.
So richtiges Insiderwissen im Grunde, gell, was man.
Ja, genau. Und oder auch in den anderen Ländern, dass man auch ein bisschen von den Nöten erfährt. Wie sind die sozialen Gegebenheiten? Ja, wie hilft der Staat diesen Menschen? Meist sehr weniger als hier bei uns in Deutschland. Und wie gehen die auch privat damit um? Was sind die Nöte und Sorgen von den jungen Menschen dort? Also das ist schon auch eine neue Erfahrung.
Ja, und ich finde spannend, dass Sie sagen, dass Sie dadurch eine besondere Tiefe erlebt haben, die Sie vorher, obwohl Sie ja in dieser Branche gearbeitet haben, nicht erlebt haben.
Ja, klar, weil wenn Sie 4 Wochen in einem Land sind, kriegen Sie das ganz anders mit, wenn Sie für 3 Tage auf eine Dienstreise gehen. Dann haben Sie ein fokussiertes Thema und der Rest wird meist ein bisschen ausgeblendet. Man kriegt schon am Rand ein bisschen was mit, aber nie so tief und so intensiv.
Also viele gute Argumente sozusagen, viele gute Erfahrungen, viele gute Erlebnisse. Ja, sich mal näher mit dem SAS zu beschäftigen.
Ja, also ich kann das nur unterstreichen und bislang hatte ich immer eine positive Erfahrung und ich habe aus jedem Projekt eigentlich immer wieder was anderes mitgenommen. Und vielleicht auch nochmal zur Ermutigung für Menschen, die sich dafür interessieren, das sind ja immer ganz unterschiedliche Aufgaben. Also kein Projekt ist so wie das andere.
Also viel Abwechslung auch
Ja, auf alle
tatsächlich.
Fälle.
Ja, genau. Und dann haben Sie mir noch erzählt, dass Sie auch was in Deutschland machen.
Ja, das ist eine zweite Aufgabe. Entschuldigung.
Ja.
So, und zwar gibt es auch vom SES, ich weiß nicht, ob das Frau Hartmann erzählt hat, es gibt ja auch die Initiative VERA, das nennt sich Verhinderung von Ausbildungsabbrüchen. Und dort betreut man als Mentor oder Coach 1:1 einen jungen Auszubildenden und hilft ihm, seine Abschlussprüfung zu bestehen. Weil man festgestellt hat, dass in Deutschland in der Regel mehr als 25% aller Azubis ihre Ausbildung abbrechen. Und das ist natürlich ein großer Verlust. Und um dem entgegenzuwirken, gibt es eben dieses Ehrenamt, dieses VERA-Experten. Und das mache ich jetzt auch schon seit 5 Jahren und habe ganz unterschiedliche Auszubildende bislang gehabt. Und aktuell, jetzt durch Corona, weil man natürlich nicht ins Ausland gehen kann, kommen die Ausländer zu mir, kann man so schön sagen, weil ich habe 3 Migranten. 3 junge Männer, die auch unterschiedliche Berufe haben und denen helfe ich eben auch bei der Berufsschule, bei Hausaufgaben, bei ihren Abschlussarbeiten, bei ihren Prüfungen bis hin zur Abschlussprüfung, dass sie diese bestehen, weil die natürlich oft große Schwierigkeiten auch mit der deutschen Sprache haben. Und ich habe zum Beispiel einen jungen Mann, der kommt aus Pakistan, der macht eine Ausbildung zur Fachkraft im Gastgewerbe und der hatte große Schwierigkeiten eben auch bei der Prüfung, immer die Fragen überhaupt richtig zu verstehen. Ja, und ist natürlich prompt auch einmal durchgefallen. Und dann beim zweiten Anlauf hat es dann geklappt, mit sehr viel Aufwand. Aber wir haben es hingekriegt.
Toll.
Und dann habe ich noch 2 junge Männer, die sind Erzieher, weil die werden ja gerade wirklich dringend benötigt. Und der eine, der war schon Lehrer in Syrien 12 Jahre lang und hat eine verkürzte Ausbildung für 2 Jahre zum Ausbilder gemacht hier, Erzieher in Deutschland. Und den habe ich jetzt auch, bin ich ganz froh und stolz darüber, dass ich es geschafft habe, den durch die Abschlussprüfung zu bringen. und hat auch mit einer Note von 2,3 abgeschlossen.
Toll.
Und hat auch gleich jetzt sogar wieder eine Stelle gefunden in einem Hort in Berlin. Mhm. Und da gibt es noch einen dritten jungen Mann, der kommt aus dem Senegal und der macht eine dreijährige Ausbildung zum Erzieher. Und da ist auch wieder interessant, Sie hatten ja vorher darüber gesprochen, über Herausforderungen. Ich bin jetzt kein Pädagoge. Mhm. Ja. Ich habe Betriebswirtschaft studiert und war dann lange in der Touristik. Also es ist für mich ein völlig neues Fachgebiet. Und ich habe dann auch dem SES gesagt, ich gebe zu, ich bin kein Sozialpädagoge. Ich kann die eben nur mit meinen Möglichkeiten, die ich habe, betreuen. Und dann sagten die, ja, wir finden gerade niemand. Sind Sie doch so gut, versuchen Sie es doch. Und dann habe ich mir halt Fachliteratur besorgt, die Ausbildungsbücher und habe mich versucht, mit gesundem Menschenverstand in die Aufgabengebiete da einzulesen und lerne jetzt auch unglaublich viel über den Beruf des Erziehers.
Ja, klasse.
Mhm. Und habe schon so spöttisch gesagt, wenn das alles rum ist, dann kann ich vielleicht sogar noch eine private Kita aufmachen.
Ja, genau. Ja, toll. Ja. Ich komme ja aus dem Feld, ich bin ja Pädagoge und finde es so klasse, also dass Sie dann auch, sage ich mal, die Bücher lesen und die Prüfungsordnung anschauen und so weiter, sich da so reingrooven.
Ja, ja, also das ist vielleicht so auch meine Art. Ich habe gesagt dann immer, wenn ich es mache, dann will ich es auch richtig machen. Mhm. Und da will ich keine halben Sachen abliefern. Und dann entwickle ich auch schon so einen Ehrgeiz, dass ich sage, Mensch, das muss mir doch jetzt gelingen, die da durch die Prüfung zu bringen oder denen zu helfen bei auch so manchmal kniffligen Aufgabenstellungen.
Mhm. Ja, toll. Das sind richtig berührende Geschichten, die Sie da sagen. Und was ich halt auch so schön finde, dass es eben auch für Senior-Experten, die eher nicht so weit reisen wollen, dass es eben der SES da auch Möglichkeiten bietet, auch hier vor Ort was zu machen, so wie Sie beschrieben haben.
Ja, das sollte man noch unterstreichen, weil ich höre das ja auch immer in meinem Umfeld, dass dann auch Freunde sagen, oh, was du da machst und dieses ins Flugzeug steigen und da 12 Stunden unterwegs sein und dann, oh Gott, und in diesem schwierigen Land, nee, das mache ich nicht. Und dann sage ich auch, naja, aber es gibt auch die Möglichkeit, eben hier auch was zu machen. Ja, und eben auch dann eben selbst in der eigenen Stadt, da müssen wir gar nicht so weit reisen. Mhm. Und auch selbst meine Frau, das ist ähnlich, meine Frau, die sagt auch immer ganz ehrlich, ich könnte das nicht, so wie du, sowas machen. Ja. Aber sie macht dafür auch was anderes. Da gibt es auch von der Caritas eine Einrichtung, die nennt sich Känguru-Oma. Und da betreut meine Frau eben alleinerziehende Mütter mit Kleinkindern im Alter von 6 Monaten bis 2 Jahre.
Toll.
Und passt dann eben 2-3 Mal die Woche ein paar Stunden auf diese Kinder auf, damit die Mutter auch mal was für sich machen kann und sich auch mal mit was anderem beschäftigen kann.
Ja, toll, ja. Genau, ich hatte einen Drehbuchautor in einem Podcast, der das Drehbuch für den Film, ich komme jetzt gerade auf den Namen nicht, ich schreibe es in die Shownotes, auf jeden Fall ist das die Geschichte auch von Leihomas sozusagen, in Anführungsstrichelchen.
Ja, das geht in die Richtung, ja.
Geht in die Richtung, total spannend, ja. Ja, schön, aber dann greift das auch so ineinander. Sie machen was, Ihre Frau macht was und Sie haben beide was gefunden quasi für diese Lebensphase, was Ihnen Freude macht.
Ja, und vielleicht auch nochmal, also was ich auch nur so als Ratschlag geben kann, was ich auch ganz wichtig finde, also wir umgeben uns auch gern mit jungen Menschen. Also wir versuchen auch bewusst den Austausch mit jüngeren Menschen. Und das gibt mir auch ganz viel, weil das schon auch einen nochmal anders fordert. Man kriegt auch ganz andere Entwicklungen auch in der Gesellschaft mit, oder auch von Themen, die einen vielleicht sonst gar nicht so betroffen hätten. Und weiß dann auch, ja, wie ticken denn die jüngeren Menschen? Und kann sich daran ja auch wieder messen und auch wieder neu positionieren.
Genau.
Und aus meinem Beispiel auch, ich bin auch im Beirat von 2 Start-up-Unternehmen. Und das ist dann auch schön zu wissen, dass eben auch so junge Unternehmen eben doch noch auch ältere Menschen gerne zu Rate ziehen und dass man sich dort einbringen kann.
Toll. Sie sind richtig, ja, vielfältig, auch jetzt quasi in Ihrer dritten Lebensphase, auch in dem Engagement. Im Grunde, ja, dieser Begriff der Generativität, also dass ich quasi in dieser Lebensphase noch etwas weitergebe an die Generationen, die nach mir kommen. Und da sind Sie voll dabei.
Ja, ich glaube, das kann man schon, ja, sehe ich auch so, man tut was für andere oder was Gutes für andere, aber man tut auch was für sich. Und das ist so ein geben und nehmen, also wo beide Seiten was von haben. Und das finde ich schon auch wieder. Ich nehme es gar nicht so als so vielseitig wahr. Ich denke immer, ach, hoffentlich wird mir nicht langweilig. Was kann ich denn noch alles machen? Und vielleicht ist nicht durchschnittlich. Aber ich suche auch immer wieder neue Dinge. Und ich glaube, was auch wichtig ist, für viele ältere Menschen, die nach solchen Aufgaben suchen, man hat ja nicht immer gleich seine Traumbeschäftigung oder das Ideal wird sich nicht immer gleich einstellen. Aber es gibt immer auch eine zweitbeste Lösung, dass man auch ein bisschen in Alternativen denkt. Und ich sage auch immer, wenn ich jetzt den SES nicht gemacht hätte, hätte ich bestimmt auch irgendwas anderes gefunden, ja, was mich wirklich interessiert und was mich auch motiviert.
Genau, es geht, glaube ich, wirklich darum, und das sagen auch alle Alternsforscher, wirklich was zu finden, was mir Sinn gibt, was mir noch Selbstwirksamkeitsgefühle gibt, wo ich quasi ja mich sinnvoll und generationsübergreifend einbringen kann.
Ja, und ich glaube, es muss auch zur Person passen, ja, dass man auch sich wirklich wohlfühlt mit der Aufgabe. Dass man auch so eine, wie auch, was man früher vielleicht im Beruf gemacht hat, dass man ganz viel Leidenschaft und Ehrgeiz reingeht, dass man das auch im Alter beibehält, auch bei Ehrenämtern. Wenn man es macht, dann sollte man es auch wirklich mit Leidenschaft machen und auch mit Ambition.
Ja, da spielt dieser Gefühlsfaktor eine total große Rolle, dass ich emotional beteiligt bin und dann ist die Identifikation und die Zugehörigkeit, die wird dadurch unheimlich gesteigert, die intrinsische Motivation und sagen ja uns die Gehirnforscher, gell, wenn die Emotionen mit dabei sind, dann haben wir auch leichter es zu lernen und uns weiterzuentwickeln, auf was Neues einzulassen.
Ja, und ich sage es ja vorher, Sozialpädagogik war jetzt nicht unbedingt mein Lieblingsfach, oder ich hatte mich noch nie mit beschäftigt, aber ich lerne unglaublich viel dabei. Ja. Und dann ist es so, dass ich sage, ja, jetzt muss ich mich mit dem Thema beschäftigen, also wo kriege ich noch Quellen her? Und es geht auch dann so weit, dass ich auch, wir haben im Freundeskreis Kinderpsychiater, dann rufe ich die auch mal an und sage, du, jetzt komme ich nicht mehr weiter, was gibt's denn du mir für einen Ratschlag oder wie siehst du das Thema, wie kann man das noch beschreiben oder was ist deine Meinung dazu? Ja, und dass man sich auch ein bisschen so offen hält, findet ja auch plötzlich ungeahnte Quellen.
Ne? Ungeahnte Quellen, genau, ja. Ich frage ja meine Gäste auch immer so zum Schluss quasi, was glauben Sie, sind die Herausforderungen, die jetzt unserer Gesellschaft bevorstehen, gerade wenn es auch darum geht, dass wir nicht so den Anti-Aging-Aspekt in den Vordergrund sehen, sondern eher den Pro-Aging-Aspekt, also wo es wirklich darum geht, auch ja positiv auf das Älterwerden zuzugehen und auch den älteren Menschen positiv zu begegnen.
Also ich denke schon auch, ja, zum Beispiel, was Sie machen mit Ihrem Podcast, dass man auch Menschen, die eben im Übergang sind, vom Berufsleben in die dritte Lebensphase, dass man denen auch mehr Möglichkeiten gibt, sich vorzubereiten. Also ich merke das auch im privaten Umfeld, dass ganz viele das auch ein bisschen verdrängen oder auch dann sagen, oh, ja, das kommt schon noch oder ach, nee, ich will erstmal nichts tun und sich da auch ein bisschen verscheuen. Also dass man da mehr Möglichkeiten schafft. Und ich denke auch, dass es noch viel mehr innovative Angebote geben sollte für ältere Menschen, damit sie auch teilhaben können. Also weil da denke ich auch, oder zum Beispiel das Mehrgenerationenangebot, ja, was da wirklich positive Auswirkungen hat, da müsste es viel mehr von geben. Und mich beschäftigt auch immer, wie kann man den Firmen auch dazu bringen, dass sie denn auch ihre älteren Mitarbeiter noch stärker integrieren oder auf die zurückgreifen. Ja, dass sie nicht gleich ganz abgeschoben werden und dass man zum Beispiel so gemischte Teams aufsetzt, dass man sagt, ja, die können in Teilzeit nochmal für irgendwelche Feuerwehreinsätze, kann man die nochmal rufen und dann gibt es ein Arbeitsteam und jung und alt, dieser Mix bringt ja auch oft ganz gute Ergebnisse zutage.
Genau, das wären so Empfehlungen auch vor dem Hintergrund Ihrer Erfahrung oder Dinge, die wir auch gesellschaftlich noch angehen sollten.
Ja, unbedingt, dass man da auch ein bisschen flexibler mit umgeht, dass man sagt, damit auch die Beschäftigungsmöglichkeiten für ältere Menschen, das ist auch, glaube ich, allein schon vom Steuergesetz her auch sehr restriktiv, dass wenn viele sagen, macht gar keinen Sinn, ich werde viel zu hoch besteuert, dann arbeite ich lieber gar nicht, ja, noch im Alter. Also da auch mehr Flexibilität und spannendere Angebote. Und ganz erschreckend finde ich auch immer, was eben auch in diesen ganzen Altersheimen und Seniorenheimen passiert, dass eben da auch diese Angebote so stereotyp eben auch sich aufstellen und dass den Menschen gar nicht die Möglichkeit gegeben wird, eben Gleichgesinnte oder ja, Menschen zu finden, die die gleichen Interessen teilen, die gleichen Werte. Die werden oft eben nur nach Alterszugehörigkeit eben da eingeteilt oder weil es halt lokal sich so ergibt. Ja. Und da eben auch spannendere Angebote. Ich glaube, das wird in Zukunft, also hoffe ich zumindest, auch mehr kommen.
Das denke ich auch, genau. Ja. Was wünschen Sie sich ganz persönlich für Ihr eigenes Älterwerden?
Also ich persönlich würde mir schon wünschen, dass ich noch möglichst lange aktiv sein kann, dass ich mich einbringen kann, dass ich von größeren Gebrechen verschont bleibe. Das ist so die normalen Alterserscheinungen, die kann man nicht negieren. Aber das, und dass mir meine Neugier erhalten bleibt, das ist, glaube ich, ganz wichtig. Und dass es noch ganz viele Chancen gibt, wo ich mich einbringen kann.
Ja, schöne Wünsche. Schöne Wünsche, ja. Ja, Herr Gengenbach, ich sage herzlichen Dank für das so authentische Gespräch, für die vielen Erfahrungen, für die vielen Erlebnisse. Und ich glaube, das hat Mut gemacht, ja, mal näher zu gucken, was macht der SES und was gibt's da für Möglichkeiten. Und Sie haben, finde ich, so toll rübergebracht auch, wie es noch, dass es noch andere Möglichkeiten gibt, die Sie in Ihrem Umfeld erfahren haben, durch Ihre Frau. Also ja, Sie machen Mut, sich was zu suchen, was einen selbst neugierig hält, wo man was Neues dabei lernen kann, wo man sich weiterentwickeln kann. Also älter werden kann auch richtig Spaß machen.
Ja, absolut. Und ich würde mich freuen, wenn ich da ein Stückchen zu beigetragen habe. Und ich würde mich auch bei Ihnen bedanken. Ja, sehr, für das Interview. Hat sehr viel Spaß gemacht.
Ja, sehr gerne. Ich sage tschüss, Herr Gengenbach.
Ja, tschüss.
Herzlichen Dank fürs Zuhören. Das war's heute auch schon mit dem Hörmagazin für Menschen in der dritten Lebensphase. Wenn es Ihnen gefallen hat, abonnieren Sie unseren Podcast auf der Homepage www.gelassen-älter-werden.de. Finden Sie unser Magazin und weitere Informationen. Noch mehr von uns gibt's übrigens auf YouTube, Facebook und Instagram. Über Rückmeldungen und Anregungen freuen wir uns immer. Und empfehlen Sie uns gern weiter, denn welcher Silver Ager möchte nicht inspiriert und gelassen älter werden? Bleiben Sie gesund und gelassen und bis zum nächsten Mal, sagt Ihr
Bertram Kaspar.